Laut Paragraf XY Absatz Z ist es Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland verboten, Preisabsprachen zu betreiben. Wir alle kennen die winzigen Aufdrucke auf zum Beispiel Lebensmittelpackungen. 2,95 Mark unverbindliche Preisempfehlung. Empfehlung deswegen, weil es dem Hersteller verboten ist, dem Wiederverkäufer den Verkaufspreis vorzuschreiben. Einzige Ausnahme? Bücher. Oder besser gesagt, Druckwerke. Eine ausdrückliche Abweichung vom Kartellgesetz, ebenso wie die indirekte Subventionierung dieser Warengruppe durch die verminderte Mehrwertsteuer, 7% anstatt der allgemeingültigen 15%. Was diese sogenannte Ladenpreisbindung im Buchhandel für Folgen hat? Nun, es ist erstaunlich, wie wenigen Leuten bewusst ist, dass ein und dasselbe Buch in sämtlichen Buchläden das gleiche kostet. Der Verlag kalkuliert aus Kosten, intendiertem Verkaufspreis und möglicher Auflage einen Preis, den er dem Buchhandel verbindlich vorgibt. Einzige Möglichkeit wiederum für den Buchhandel, eventuell mehr an einem Buch zu verdienen, ist das Erreichen einer höheren Rabattierung, wobei er auch hier vom Verlag abhängig ist. Wo ist nun Sinn und Zweck dieses einseitigen Abhängigkeitsverhältnisses? Eine deutliche Antwort gibt der schwedische Versuch, die gesetzliche Ladenpreisbindung aufzuheben. Dort brachen innerhalb kürzester Zeit eine substanzielle Anzahl vor allem literarischer und wissenschaftlicher Verlage zusammen. Die Konzentration im Verlagswesen schritt in noch größerem Tempo voran und bald sah sich die Regierung gezwungen, bestimmte Verlagszweige zu subventionieren, sollten diese nicht völlig verschwinden. Kultursponsoring ist wohl der passende Ausdruck für den beschriebenen Vorgang. Erfreulich ist, dass die Kriterien für die Zugehörigkeit einer Ware zum erlauchten Kreis der unterstützenswerten Objekte völlig wertfrei sind. Es muss sich nur um ein Druckwerk handeln, in Buch- oder Broschürenform, geklebt, geheftet oder gefaltet, gleich welchen Inhalts oder welcher Intention. Ob Amüsement, Information oder große Kunst oder gar alles in einem. Die Regel schnappt zu und kräht Kulturgut. Natürlich ist das alles nicht so einfach, wie soeben beschrieben. Denn was passiert mit einem Buch, wenn es nicht mehr geht, wenn es im Lager liegt wie Blei? Der Ladenpreis wird aufgehoben vom Verlag und der Endverkäufer darf es zurückschicken. Woraufhin der Verleger, nicht dumm, den ganzen Rest an einen Ramscher weiterverdielt, der die Bücherstapel dann für weniger Geld unter das Volk zu bringen versucht. Und Leserinnen und Leser, gar nicht dumm, hat das Spiel auch bald durchschaut und wartet gleich von vornherein ab, bis es weniger Bares über die Ladentheke schieben muss. Das Ganze nennt sich dann modernes Antiquariat, wird zur festen Institution und als Abnehmer von Plusauflagen von Verlagsseite gleich mit in die Kalkulation genommen. Aber wo bleibt unser Verlegerchen, wenn alles nur noch auf die Rest-, Plus- und Zusatzauflagen wartet? Es guckt in die Röhre und merkt es nicht. So viel zum Preisbindungsfresserchen Nummer 1. Hat das halbblinde Verlegerchen dieses Schema erst einmal zumindest teilweise kapiert, sucht es, stets von Liquiditätsproblemen, kurz Geldmangel bedroht, nach neuen Verwertungsmöglichkeiten für seinen Rechtefundus. Wobei an dieser Stelle eingefügt sei, dass im Verlagswesen der sogenannte Pauschal- oder Einmal-für-immer-Vertrag noch fröhliche Urstände feiert. Lizenzgeber gelegentlich, Autoren oft, Übersetzer immer, treten für eine einmalige Honorierung ihre Rechte am Werk an den Verlag ab, der damit dann schalten und walten kann, wie es ihm gefällt. Ende des Exkurses. Also, clevere Verwertungsmöglichkeit Nummer 2.
Die Buchclub-Ausgabe.
Via Abnahmepflicht und Hauptvorschlagsband immer schwieriger unter das Volk zu bringen, ist sie doch immer noch ein kapitales Zusatzgeschäft. Denn sie muss zwar deutlich nach der Bundesbuchhandelsausgabe erscheinen, darf dafür aber billiger sein.
Ganz zu schweigen von schlechter gedruckt, gebunden und überhaupt ausgestattet. Aber die Kundschaft der Buchclubs, Gemeinschaften und Gilden ist per Definition etwas gutgläubiger und unterbelichteter als der Rest. Also sei es drum. Jedenfalls, auch hier wird der Zeitabstand zwischen Original- und Buchclub-Ausgabe immer kürzer. Die also gedachte Pufferzone verliert ihre Funktion. Das Buch wird ein Stückchen mehr dem freien Markt ausgeliefert. Noch ein Beispiel. Ein fröhlich expandierendes Versandhaus mit nicht unwesentlicher literarischer Tradition, das sich inzwischen mehr dem CD-Verschleudern und dümmlichen New-Age-Texten zugewandt hat, versucht sein Image und sein Konto auszubessern, indem es mehr oder minder renommierten Verlagen die Rechte für einmalige Sonderauflagen abkauft und dies dann auch noch werbekompatibel als Preissenkung im Dienste ihrer Kunden beweihräuchert. jeden Preiskillern und glücklichen Kunden sei auf den Nachhauseweg mitgegeben, dass bei derartigem Produktions- und Kaufverhalten wohl der größte Teil aller interessanten Bücher im Planungsstadium abgetrieben worden wäre. Oder? Erfreut ihr euch auch gelegentlich an den doch erstaunlich preiswerten Bildbänden und Kunstmonographien, die Freiburgs größte Buchhandlung gleich palettenweise in die Verkaufsräume stapelt? Die statt 198 Mark wunderbarerweise nur noch 49,80 Mark kosten? Auch so eine vom Aussterben bedrohte Tierart, diese schön gedruckten, klug kommentierten und aufwendig ausgestatteten Großbände. Denn für 50 Mark lassen sie sich leider nicht produzieren, nicht in einer kapitalistischen Marktwirtschaft, weshalb selbige bald ohne sie wird auskommen müssen. Der lange Rede, kurzer Sinn. Nicht der oder dem Einzelnen soll einmal mehr die Verantwortung in die Schuhe geschoben werden, frei nach dem Motto, kauft keine billigen Bücher mehr. Ein paar irritierte Gedanken sei ihnen zwar gegönnt, warum bloß ein Buch in Gegenwart eines mittelklassigen Abendessens teuer genannt wird und weshalb die Menschen der Buchbranche so erbärmlich schlecht verdienen. Doch hauptsächlich sei den Verlagen und Ramschern in die Auftragsbücher gespuckt, die sich geradezu einen Spaß daraus zu machen scheinen, eine der wenigen sinnvollen Richtlinien dieses unseres Gesetzgebers zu missachten und mittelfristig einen Produktions- und Berufszweig zu ruinieren, der zwar nicht gerade viel Kapital transportiert, dafür aber doch immerhin den ein oder anderen Gedanken. Und die sind selten geworden. Verdammt selten.
Schon nach 8, jetzt Schluss mit der Schnulze. Radio Dreieckland. Die Nachrichten. Parteigeplänkel um Abschiebemord.
Wie bereits gestern bekannt wurde, hat Bayern mit seinen Drohungen ernst gemacht. Am Osterwochenende wurden drei Kurden aufgrund ihrer Beteiligung an Protesten gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Türkei in eben dieses Land abgeschoben. Auch ohne hellseherische Veranlagung ist offensichtlich, dass diesen Menschen dort Gefängnis, Folter und vielleicht sogar der Tod droht. Über dieses menschenverachtende Verhalten bayerischer Politiker scheint es nun auch zu einer Auseinandersetzung zwischen FDP und CSU zu kommen. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hatte die Abschiebungen der Kurden schon gestern kritisiert, und fing sich dafür den Vorwurf mangelnder Sachkenntnis und ständiger Querschüsse von Seiten des bayerischen Innenministers Bechstein, CSU, ein. Gleichzeitig kündigte Bechstein weitere Abschiebungen an. Auch der Parteigenosse der FDP-Ministerin, Bundesaußenminister Kinkel, scheint aufgrund der massiven Proteste gegen die Abschiebungen zumindest unter verbalem Zugzwang zu stehen. So stellte er gestern die Fortsetzung der deutschen Waffenlieferungen in die Türkei in Frage. Das will aber nicht viel heißen, denn, so Kinkel weiter, er brauche erst konkretes Beweismaterial für den Einsatz deutscher Waffen gegen die Kurden in der Türkei. Er forderte die Türkei auf, deutsche Waffen nur für NATO-Einsätze zu verwenden. Es drängt sich der Verdacht auf, dass Kinkel durchaus damit einverstanden ist, dass die Türkei Kurden abschlachtet, sofern dies nur nicht mit deutschen Waffen geschieht. Die Türkei wiederum dementierte umgehend, deutsche Waffen im Kampf gegen das kurdische Volk einzusetzen. Dieses verbale Ringelpiez mit Anfassen zwischen Türkei und der Bundesrepublik könnte amüsieren. Wäre es nicht zu zynisch und beschämend angesichts des Schicksals der Menschen, die aufgrund der Ignoranz beider Regierungen um ihr Leben fürchten müssen?
Berlusconi unterbricht Verhandlungen.
In Italien wird uns erneut vorgeführt, wie spannende Koalitionsverhandlungen ablaufen können. Der Chef des Rechtsbündnisses, Forza Italia, hat die Verhandlungen mit der Lega Nord über die Bildung eines gemeinsamen italienischen Regierung ausgesetzt. Dies gab Berlusconi gestern kurz und bündig in Mailand bekannt. Er erwarte nun in Ruhe die Entscheidung des Staatspräsidenten über die Nominierung des Ministerpräsidenten. Zuvor hatte der Chef der Lega Nord seine Verbalattacken gegen Berlusconi verstärkt. Bossi warf dem Medienunternehmer vor, er könne mit Hilfe seiner drei Fernsehsender die öffentliche Meinung manipulieren. Italien befinde sich in einem Ausnahmezustand. Die Demokratie sei in Gefahr. Und wir, Herr Bossi, dachten, es gehe jetzt erst richtig los.
Japan im Atomrausch.
Gestern ging der erste mit Plutonium betriebene schnelle Brüter Japans in der nordwestlichen Küstenstadt Isuruga ans Netz. Mit der Inbetriebnahme des Brüters, die eigentlich schon ein Jahr früher geplant war, zeigt sich, dass Japan, unbeeindruckt von Störfällen und Riesenverlusten der westlichen Industrienationen, sich unbeirrt auf Atomkurs begibt. Selbst Kalka, die 7 Milliarden Investitionsruine am Rhein, scheint nicht abschreckend genug, von der permanenten Bedrohung der Menschen ganz zu schweigen. Wie auch immer, die Industriekollegen im Westen werden sich einen Fingerzeig schön sparen. Profitieren sie doch ganz ordentlich von Japans Atomrausch. Denn es gibt kaum eine bequemere Art, seinen lästigen Atommüll loszuwerden, als diesen als gewinnträchtiges Wirtschaftsgut an das andere Ende der Erde zu verfrachten. Wer protestiert, sind nicht die Plutoniumlieferanten, sondern die, an deren Küsten das hochgiftige Frachtgut bereits vorbeigeschippert wurde und weiterhin werden wird. Ein weiterer Transport der übrigen 30 Tonnen Plutonium über 30.000 Kilometer Weltmeere steht ins Haus. Eher frustrierend erscheint in diesem Zusammenhang die Nachricht, dass gestern schlappe 2.000 Atomkraftgegner gegen die Inbetriebnahme des Reaktors in Japan protestierten.
Stop that fucking train.
Nach den alljährlichen, langsam verblassenden Ostermärschen blieben Kriegs- und Wehrdienstgegner auch am gestrigen Dienstag weiter aktiv. In verschiedenen Städten der Bundesrepublik wurde in Form von Versammlungen und Flugblattaktionen gegen Bundeswehreinsätze außerhalb des NATO-Gebietes, sogenannte Out-of-Area-Einsätze, sowie gegen die Einberufung neuer Rekruten demonstriert. Im brandenburgischen Bernau kam es zu einer Zugblockade, als ca. 60 Kriegs- und Wehrdienstgegner einen D-Zug mit taufrischen Rekruten angefüllt knapp eine Stunde lang an der Weiterfahrt hinderten. Insgesamt beträgt die Zahl der zum zweiten Quartal 1994 neu eingezogenen Schützengrabenschaufler 44.000. Wow!
Ja, oder soll man sie doch hinlassen, wenn sie es nicht besser verdienen?
Ein Physiker möchte als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität der Bundeswehr in München arbeiten. Doch bisher darf er nicht. Das zuständige Referat im Verteidigungsministerium verweigert ihm die Anstellung. Hat der junge Mann in seiner frühen Jugend durch unbedachterweise den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert? Gibt es ein solches Dogma, einmal verweigert, immer verweigert und niemals mehr die Chance, dem Vaterland oder der eigenen Haushaltskasse beim Bund zu dienen? Verteidigungsminister Rühr, der des jungen Physikers Gewissen vor wenigen Tagen in seinem Büro prüfte, hütet sich vor übereilten Entscheidungen und gedenkt scheinbar, das verlorene Schaf zur Herde zurückzuholen. Der Mann habe seine Haltung zur Bundeswehr geändert und sei außerdem ein exzellenter Mitarbeiter. Und schließlich sei auch für eine Anstellung bei der Bundeswehr die Qualifikation des Bewerbers ausschlaggebend. Wenn Soldaten nachträglich den Dienst verweigern dürfen, dann muss es ja wohl auch früheren Verweigerern gestattet sein, ihre Einstellung zum Militär zu überdenken. Selbstverständlich wird Herr Rühr noch zu prüfen haben, ob der konvertierte Physiker ernsthaft mit seinem Gewissen hadern wird, wenn er demnächst von der Bundeswehr seinen Lohn bezieht. Wenn nicht, ist ihm wohl eh nicht mehr zu helfen.
Das Wetter. Ja, wie heute Morgen schon, nur ein bisschen heller, es ist kalt, es ist nass, ich muss frieren, draußen regnet es, die Sonne scheint nicht, oben schneit es und es ist alles überhaupt nicht schön. Hoffen wir, dass es besser wird. Hoffen wir auf den Frühling. Ja, verantwortlich für die laufende Sendung sind Chris, leider in Abwesenheit heute, Hannes, Krischer und unser Stargast Robert.
Get rough with a check, we'll check the vibe as I come up for a core. Covered all chills, get spread from rough and poor. Sure, pro-pump flow, Frankfurt overdose. Putting whack MCs into comatose. Abstract, mic-mac, zigzag, professor, selector, possessor, destructive, aggressor. Damn it, the planet gets electrified. But the voice that you hear when I rip the ride, touch a mic and use it as a better transmitter. If it comes to rhyming, for sure I ain't the bullshitter or quitter. Came with an ill style surprise. The power shower, leaving you kinda paralyzed. You can't scare me, don't try to follow. And if you try to catch up, you're getting swallowed. The undercore, high ground fanatic knows the flame. I got the mind locked up, so it's safe. The mic is the truth, so no need to fuss. And just like the evil dead, you can join us. The mic is the third rail. 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 Strategy is to bring energy to a level. Integrated sound, so cold, what's the trouble? And bass combined as a beast to cause static. But also one beef, lunch, I had it. Your voice was flagrant, but the back flagger on liberal hammers cuff. So what's up? I grab the mic, the flow to gain respect. Intellect, select, collect, that's correct. So watch what you choose, receive a bass punk. You better go walk or kick something, pump a chunk.
On, on and on and on.
Don't face me, your line is out of focus, out of orbit, spacey. I ain't a boom taker, phony flake, faker, function, see. I got crazy words, it gets dizzy. Don't shake the food, the crowd is not enough. Talk aggressive, I know you the mega bluff. Or the resource force, yo that's me. I'm off for the seasons to turn, see? You think you can step, that's why you snort coke. Now ask yourself, who's the fucking hope?
The mic is the third rail. 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 The mic is the third rail.
This is a warning from the black sorcerer. Use a spark's logic, of course it's muck. Never steal forms, no I'm not a hypocrite. You talking underground, go and go quick. I close to my tribe, like Brooklyn the Queens. Like a set of connected, you know what that means. Too late for you, I left the sector. I'm hitting hard, and coming smooth like Hector. Like Fred Joe said, the skit is real. The mic
in my hand and slip through the third rail. Ramon, I know you remember this. I'm going deep till your case is dismissed. Listen, listen close, it's what you are. You think it's easy business, but I'm going for to extend my mind. So I become the pimp of your rap styles. I break, I make them look irregular. I know you're blinded, trying to cross my highway. Tough luck, Chuck, don't go with your child's play. Yo, peace to the Asiatic warriors. Rebel X, Roy Marquis, Frankfurt Overdose. And in case you're on the track, what's your step?
The mic is a third rail. 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 The mic is a third rail.
Robbie van Winkle, so sein bürgerlicher Name, der Elvis Presley der Rap-Musik oder auch Vanilla Ice genannt, ist wieder da. Bei uns schon länger. Und sein Stück Roll 'em Up kennen wir eh alle schon. Aber es ist so klasse, es ist so gut und es ist morgens so aufweckend. Und das jetzt gerade so irgendwie um 10 nach 8, das ist doch genau das Richtige. Also Roll 'em Up.
Zürcher Krimi-Autors Peter Zeindler. Nun ist nicht jeder Krimi-Fan automatisch ein Freund von Polit- und Spionage-Thrillern, mit denen sich Zeindler vor allem einen Namen gemacht hat. So intelligent und ironisch und politisch auf der Höhe der Zeit sie auch sein mögen, ich muss gestehen, dass seine Agentenromane um einen 50-jährigen Berner Antiquar im Dienste des BND nicht zu meiner Lieblingslektüre gehören. Da hilft es auch gar nichts, wenn er dafür reihenweise Krimi-Preise einsackt. oder wenn auf Jochen Schmidts ambitioniertes Vorwurf, nachzulesen in dessen Gangster Opferdetektive, sofort eine Ehrenrettung meines Gewehrsmannes Thomas Wörtche im Krimi-Jahrbuch 1990 folgt.
Als der Schweizer Peter Zeindler mit Konrad Sembritzky einen leibhaftigen Antiquar in der Welt der Geheimdienste agieren ließ, spuckte man gleich Gift und Galle und zieh ihn des weltfremden Akademismus. Dabei schreibt Zeindler ordentlich konstruierte Thriller. Seine halbe Outsider-Position erlaubt es ihm, kühl und analytisch auf das Treiben des BND zu blicken, und nebenbei bringt er es fertig, lebendige Menschen mit Gefühlen und, man muss es fast unterstreichen, mit Gedanken plausibel zu machen. Aber der entscheidende Vorzug der Bücher Zeindlers ist es, Atmosphären heraufzubeschwören.
Sei es wie es sei, der Zürcher Arche Verlag legt nun also nach Zeindlers letzten beiden Spionageromanen und nach seinem skurrilen Krimi Das Sargbukett oder Sophies erster Fall in ebenso schöner Aufmachung einen Band vor mit 12 zum Teil bisher unveröffentlichten Kurzgeschichten. Warum man in diesem Geburtstagsbändchen allerdings auf detailliertere biografische Angaben sowie völlig auf die bibliografischen Nachweise der jeweiligen Erstveröffentlichungen verzichtet hat, bleibt das Geheimnis der Verleger, beziehungsweise in diesem Falle tatsächlich der Verlegerinnen. Der durch seine Glauser-Comics bekannte Zeichner Hannes Binder steuert immerhin 4 Illustrationen bei. Auch davon hätte es ruhig ein bisschen mehr sein dürfen. Was schließlich die bösen Geschichten selbst angeht, teils witzig und makaber, teils tief schwarz oder eher melancholisch, so schwankt das Niveau von der Künstlichkeit und Durchsichtigkeit eines beliebigen Zeitschriftenkurzkrimis bis hin zu atmosphärisch dichten, packenden Stories, die man gern ein zweites Mal liest, ungeachtet der Pointe, vielleicht auch den unglaubhafteren Figuren zuliebe oder weil sich die Rätselhaftigkeit am Ende nicht ganz verliert. Und da muss ich nun doch Zeindlers spezifische Meisterschaft anerkennen. Zum Besten im ganzen Bändchen gehören zweifellos die 2 längsten Geschichten, in denen, typisch für ihn, jeder Beobachter jeden anderen Beobachter beobachtet, jede Spinne nur im Netz einer anderen, größeren Spinne zappelt. Und genau diese beiden Geschichten sind natürlich ausgerechnet Agentengeschichten.
Peter Zeindler, Mord im Zug. Böse Geschichten. Arche Verlag Zürich, Februar 94, gebunden 168 Seiten, 28 Mark. Krimi-Tipp zum zweiten, Karl Hyerson.
Na also, das war ja mal wieder was. Zwar ist der Kulturteil des Spiegel, wie um Enzensbergers 30 Jahre alte Analyse jede Woche treu aufs Neue zu bestätigen, ansonsten eher zum Aufregen als aufregend. Aber mit dem dreiseitigen und schön scharf Farbfoto illustrierten Artikel über Miamis Thriller-Autor Karl Hyerson hat die Hamburger Clique bei meinesgleichen wieder etwas gut. Das heißt, bei all jenen, die entweder sehnsüchtig auf die Taschenbuchausgabe von Große Tiere warten. Hyersons 4. Roman hat ihm in der internationalen Sparte soeben den Deutschen Krimipreis von 1993 eingebracht. Oder die schon der amerikanischen Taschenbuchausgabe seines nächsten Hammers Striptease entgegenfiebern. Denn natürlich kann, dürfte, sollte man am besten in der Originalsprache erleben, wie der Meister bei jedem seiner wuchtigen, vielschichtigen und trotzdem reißerisch spannenden Werke voll in die Tasten haut und dabei Härte und Humor gnadenlos übersteuert, dass es eine Pracht ist. Das Wichtigste allerdings unterschlägt der Spiegel völlig. Vor lauter Empörung über Hass, Wut und angeblichen Zynismus des Autors, der sich wohl nicht schnell und laut genug von der Gewalt gegen gute deutsche Florida-Touris distanziert, ja, der all diese auch im Spiegel genüsslich verbratenen Gewaltakte mit seinen Romanen womöglich erst herbeigeschrieben hat. Nein, auf ihre Weise besingen und feiern Hyersons fette, lebenssatte Thriller das heutige Florida mit seinen ganzen Problemen. Es sind Öko-Thriller, Polit- und Medien-Thriller. Es sind die Bücher eines Moralisten, auch im ursprünglichen Sinne, eindrückliche Beschreibungen menschlicher Unsitten und Verhaltensweisen. Es sind Bücher über Menschen, Figuren, Typen, die man nie wieder vergisst. Aber abgesehen von aller darin und dahinter steckenden Aggression und ernsthaften Absicht, sind diese großartigen Satiren und Grotesken vor allem gnadenlos komisch. Wer Monty Python liebt oder die Kinokomödien aus dem Hause Abraham Zucker, der kommt auch bei Karl Heiersen voll auf seine Kosten.
Tja, die Taschenbuchausgaben der frühen Karl-Heiersen-Romane bei Basta Lübbe mit den entsetzlichen Titeln Miami Terror und Miami Morde sind leider nicht mehr zu haben. Dafür gibt es den wunderschönen Große Tiere, den Krimi-Preisträger 93 im Original 1991 als gebundenes Buch bei Bertelsmann erschien für 42 Mark.
Wenn jeder sie hätte, wären die Menschen nicht so aggressiv. Denn Gewalt führt zurück auf negative Gedanken. Jeder weiß, wie viele Menschen schon in ihnen versagten. Negative Einflüsse schüren negatives Denken. Und von neben diesen Decken lassen sich so viele lecken.
Ist es Gewalt?
Ja, Gewalt, die mir Angst bereitet, die sich wie die Pest in dieser Welt verbreitet. Wer zuerst schlägt, ist das Schwache, davon bin ich überzeugt. Denn positiv und überdenkt, dann handeln erneut. Gewalt beruht auf Gewalt, es ist ein Teufelskreis. Das glaubst du nicht? Die Nachrichten sind der Beweis für Sinnlosigkeit und Brutalität. Wenn wir nicht bald damit aufhören, ist es zu spät. Positives Denken mindert Gewalt definitiv. Also seh es objektiv und denke positiv.
Positiv, positiv.
Die Rhein-Manditen denken
positiv, positiv.
Ihr seid so geil.
Positiv, positiv.
Genau das.
Positiv, positiv. Positiv, positiv. Positiv, positiv. Positiv, positiv. Positiv, positiv.
Positiv.
Die Presseschau.
Auf die Frage nach einer linken Tageszeitung wird unser eins wohl erstmal die Taz einfallen, bei deutlichen Schwierigkeiten mit dem Adjektiv. Noch eine? Tja, nach längerem Zögern fällt der einen oder dem anderen vielleicht noch ein, dass es da noch dieses Ossi-Blatt gibt. Na, wie heißt es doch? Die junge Welt, genau. Werfen wir also einmal einen Blick in die Nummer 77, 13. Woche vom 2. April 1994. Die Osterausgabe. Die junge Welt titelt Bar jeder überflüssigen Zurückhaltung, Abschiebemord über Ostern und berichtet...
Bayerns Innenminister Günther Beckstein hat gegen die drei ersten bei Protestaktionen verhafteten Kurden Abschiebungsbescheide erlassen. Die Grünen befürchten, die Abschiebungen könnten bereits Ostern beginnen. Beckstein berief sich auf die deutsche Rechtslage und ignorierte damit jüngste Berichte internationaler Beobachter über regelmäßige Folter an politischen Häftlingen in der Türkei. Unterdessen warf gestern der türkische Menschenrechtsverein IHD dem türkischen Militär Massenexekution bei Operationen im Kurdengebiet vor.
Äußerst treffend, wenn auch etwas kurz. Dafür wird dann auch auf Artikel und Kommentare auf den Seiten 2, 5 und 12 verwiesen. Ein klassischer Aufreißer also. Unvergleichlich erfreulicher dagegen das Titelfoto einer ganzen Reihe kaputter, umgedrehter, zerdellter Autos. Französische Jugendliche gaben ihrer Freude über die Rücknahme des umstrittenen Jugendlohngesetzes Ausdruck. Opfer ihrer Übermut wurde das wohl überflüssigste aller Wohlstandsprodukte, das Auto. Auf Seite 2 schließlich die Rubrik Moment mal. Allen Morgenradiomacherinnen und Machern wohl vertraut, erhalten wir durch diese drei Kommentare jeweils vorabendlich durchgefaxt. Unser politisches Bewusstsein daran zu wetzen und diverse Informationslöcher auszuleuchten. Thomas Ruttig beschimpft die Abschiebung der Kurden in die Folterkammern. Roland Etzel blickt irritiert auf de Klerks frisch verhängten Ausnahmezustand in Südafrika und Angela Baufeld stellt fest, dass bezüglich AKWs das Wort Ausstieg weiterhin ein Fremdwort bleibt.
Der Ruf nach dem superteuren Superreaktor, bei dem sich der GAU auf das Innere der Anlage beschränken soll, hallt immer lauter. Westliche Reaktorhersteller exportieren nun erst recht ihre Technik in den Osten. Energiekonsensgespräche sind in Deutschland vorerst gescheitert und weltweit noch gar nicht zustande gekommen. Die Anti-Atom-Bewegung verzettelt sich in lokalen Bürgerinitiativen, mit denen leichtfertig zu werden ist. Ihre ehemaligen Aktivisten wie Joschka Fischer und Monika Griefahn probieren die Politik der kleinen Schritte, sind damit aber auch noch nicht näher dran am Ausstieg. Also kann Frankreichs Verteidigungsminister ungestört der Welt verkünden, das Atomkonzept wird nicht in Frage gestellt.
Die junge Welt untertitelt sich die Ostdeutsche Tageszeitung. Entsprechend findet sich neben einer erfreulich umfassenden internationalistischen Berichterstattung der Länderreport. Auf einer Doppelseite werden hier ungefähr eine Handvoll sogenannter neuer Bundesländer schnipselweise vorgestellt. In Sachsen zum Beispiel haben jüngere Menschen die allgegenwärtige Medienschelte satt. Sie wollen es selbst besser machen oder zumindest anders machen. Klar, dass es da einige Probleme gibt, ein eigenes Jugendmedienzentrum zu starten. Die seelenverwandten AJZler in Freiburg können ein Lied davon singen. Hier wie dort heißt jedoch die Losung, nicht aufgeben und Ideen haben.
Weil dieses soziokulturelle Gesamtkunstwerk nicht eben billig zu erstellen sein wird, haben sich die kreativen Sachsen auch Gedanken gemacht, wie der Laden langfristig zu unterhalten wäre. Flankiert von maximalen Abschröpfen verschiedener Fördergelder soll sich das Medienzentrum selbst tragen. Ermöglicht unter anderem durch die kommerzielle Verwertung hauseigener Produkte, Fotos, Videos, Grafiken oder durch das Anbieten von Weiterbildungslehrgängen, zum Beispiel für Lehrer oder Auftragsarbeiten. Für kleine Spenden von wohlmeinenden Sponsoren findet sich natürlich auch eine Quittung. Je weniger Staatsknete fließt, umso größer bliebe die Unabhängigkeit auf allen Gebieten. Wann auch immer aus der Theorie Praxis wird, das Bedürfnis nach einem komplexen Medienzentrum ist in Dresden, das ja bis nach der Wende im Tal der Ahnungslosen schlummerte, schon heute sehr groß. Vor allem Pädagogen aller Schulstufen zeigen viel Interesse. Nach dem Willen der Projektvordenker soll sich der Mix aus Jugendclub und professionellen Workshop auch zu einem Anlaufpunkt für Studenten und Journalisten entwickeln. In Lese- und Radiotreffs will man Tageszeitungen, aber auch spezielle medienwissenschaftliche Literatur auslegen sowie Mitschneidemöglichkeiten bieten.
Dass auf der Glotzenseite schließlich Arnold S. aus Österreich auch nicht fehlt, hat mir die junge Welt dann endgültig sympathisch gemacht. Mindestens ebenso wichtig ist das Bild von Marlon Brando mit Häubchen und Schürze. Sonst denken wir alle noch, der sieht immer so aus wie bei Coppola, sitzt in der Höhle und faselt vom Grauen. Schrecklicher Gedanke. Fazit nach viel zu kurzem Durchlauf. Ich halte es für fast unmöglich, ein Blatt zu machen, das tagtäglich erscheint und nicht innerhalb kürzester Zeit anödet. Die junge Welt hat 32 für eine Tageszeitung erfreulich kleine Seiten und hat zumindest für den Versuch bereits 95 von 100 Punkten verdient. They say the working class is dead and we're all